Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wie bekommt man Firmen dazu, weniger Treibhausgase auszustoßen? Eine Möglichkeit dafür ist, man sorgt dafür, dass es teurer ist, viel davon auszustoßen und günstiger, Emissionen zu sparen. Um diese Anreize zu setzen, gibt es in der EU den Handel mit Emissionsrechten. An dem hat die Ökonomin Isabella Weber Kritik. Aber bevor wir die hören, erklärt uns Georg Ehring erstmal, wie der EU-Emissionshandel funktioniert.
Der Ausstoß von CO2 und anderen Treibhausgasen muss Geld kosten. Dann lassen sich die Unternehmen etwas einfallen, um ihn zu senken. Das ist die Idee hinter dem Handel mit Emissionsrechten. Die Europäische Union hat den Emissionshandel im Jahr 2005 eingeführt. Teilnehmen müssen Stromerzeuger und andere Unternehmen, die viel Energie verbrauchen. Ein Emissionszertifikat berechtigt zum Ausstoß von einer Tonne CO2. Die Mitgliedstaaten, also die EU-Länder sowie Norwegen, Island und Liechtenstein, geben Emissionsrechte an Unternehmen aus, teils kostenlos, teils über Versteigerungen. Die Obergrenze ist für jedes Jahr festgelegt. Die EU lässt sie im Lauf der Zeit stetig sinken, um immer mehr Treibhausgase einzusparen. Die Emissionsrechte werden an Börsen gehandelt. Wer weniger braucht als zunächst kalkuliert, kann mit den Erlösen Geld verdienen. Auf diese Weise soll der Markt dafür sorgen, dass vor allem dort Treibhausgase eingespart werden, wo es den Unternehmen besonders leicht fällt. Der Emissionshandel ist das zentrale Instrument der EU im Klimaschutz. Rund 40% der Treibhausgasemissionen werden dadurch erfasst. Die Preise für CO2-Zertifikate sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen, weil weniger von ihnen verteilt wurden. Lange Zeit waren sie so niedrig gewesen, dass von ihnen kaum Anreize zum Einsparen von Treibhausgasen ausgingen. Zusätzlich zum europäischen Emissionshandel gibt es in Deutschland und in vielen anderen Ländern Europas nationale Preissysteme für CO2. In Deutschland werden sie vor allem für Benzin und Diesel sowie für Heizöl und Gas erhoben. In der Anfangsphase gelten festgelegte Preise, die ebenfalls jährlich steigen sollen. Für 2024 werden 45 Euro pro Tonne erhoben. Langfristig soll der nationale CO2-Preis in Deutschland in den europäischen Emissionshandel überführt werden. Deutlich höhere Preise könnten die Folge sein.
Georg Ehring, wir haben es gerade gehört, CO2-Preise sollen Unternehmen motivieren, mitzumachen beim Klimaschutz. Allerdings sind nicht alle überzeugt, dass das so gut funktioniert, wie die EU gerne hätte. Die Ökonomin Isabella Weber ist Professorin an der University of Massachusetts Amherst und sie beschäftigt sich mit Inflation und wie sie zustande kommt. Sie hat ein Papier veröffentlicht, in dem sie beschreibt, dass die CO2-Preise zu Inflationsschocks führen könnten. Darüber konnte ich vor der Sendung mit ihr sprechen. Als erstes habe ich sie gefragt, was sind das denn für Schocks, die Inflation auslösen?
Wir leben in einer Welt von Vielfachkrisen. Geopolitische Spannungen, Pandemie, Klimawandel treffen alle aufeinander. Und in so einer Situation kann es zu Schocks kommen, wie wir in den letzten Jahren erlebt haben. Zum Beispiel durch Krieg, der die Transportwege zerstört, aber auch eben durch Klimawandel, der zum Beispiel in der Landwirtschaft zu Ernteausfällen führen kann. Ernteausfälle können dann wiederum zu steigenden Preisen für die Güter führen, deren Ernte schlecht war und damit letztlich zu steigenden Lebensmittelpreisen. Aber auch zum Beispiel Transportwege können von Klimawandel betroffen sein. Wenn wir uns den Panama-Kanal anschauen, wo es zu einer Dürre kam, die die Durchfahrt von Schiffen verlangsamt hat. Das sind alles Beispiele von Schocks, die das Produktionssystem so treffen können, dass es zu Preisanstiegen lokal kommt, die dann, wenn sie weitergegeben werden, zu Inflationsschüben führen können. Und die Gefahr ist in einer Welt von Krisen eben sehr viel höher. Deswegen sprechen wir davon, dass man Vorbereitungsmaßnahmen gegen eine Schockflation, gegen eine Schockflation treffen muss. Und dabei geht es ganz besonders um Investitionen.
Und jetzt haben Sie ja über CO2-Preise auch geschrieben und die sollen ja eigentlich ein Anreiz sein, dass Unternehmen ihre Emissionen verringern. Wie führt das denn dann zu höheren Preisen?
Genau, also erstmal ist ganz wichtig zu sagen, dass die Bekämpfung des Klimawandels natürlich ein ganz zentrales Instrument ist, um auch zukünftigen Inflationsschüben vorzubeugen. Mhm. Und dass CO2-Preise ein ganz wichtiges Instrument in der Klimapolitik sind. Es geht also jetzt hier nicht um eine pauschale Kritik von CO2-Preisen, sondern es geht darum, zu evaluieren, inwiefern es am Übergang zu dem sogenannten ETS 2, der 2027 stattfinden soll, zu Preissprüngen bei CO2-Preisen kommen könnte. Also bestimmte Sektoren, wie zum Beispiel der Gebäude- und Straßenverkehrssektor, die derzeit national geregelt werden für den Abbau von Emissionen, werden dann auf den europäischen Zertifikathandel übergehen. Und auf diesem Emissionsmarkt werden eben Zertifikate für CO2-Emissionen gehandelt. Und das heißt, es kommt zu einem Marktpreis für CO2. Und wir wissen einfach nicht, was diese CO2-Preise auf diesem dann neu eingerichteten Markt sein werden. Und dabei kann es zu Preisansprüngen kommen. Was wir argumentieren, ist nicht, dass man das alles nicht tun sollte oder sowas, sondern was wir argumentieren, ist zu zeigen, dass je mehr man komplementäre Maßnahmen ergreift, also je mehr man es den Marktteilnehmerinnen erleichtert, Emissionen abzubauen, desto weniger müssen die Preise steigen, weil man sozusagen weniger Preissignal braucht, um die gleiche, um den gleichen Emissionsabbau zu erzielen. Und dass es deswegen ganz wichtig ist, diese komplementären Maßnahmen umzusetzen und insbesondere in spezifischen wichtigen Sektoren, die die größte Hebelwirkung sowohl für den Emissionsabbau als auch potenziell für eine Inflationsgefahr haben.
Eigentlich müssen sich aber doch Unternehmen darauf einstellen, dass die Preise für CO2-Ausstöße steigen. Also eigentlich müssten sie ja nur das verringern und es müsste ja gar nicht zu diesen Schocks kommen. Warum machen Unternehmen das nicht?
Naja, also Unternehmen haben natürlich schon die Voraussicht, dass es 2027 diese Veränderung geben wird. Und es gibt die EU-Ziele zur Emissionsreduktion für 2030. Also es gibt schon eine gewisse Planbarkeit. Aber es gibt eben auch Dinge, die einzelne Unternehmen schlecht leisten können. Also wenn wir uns zum Beispiel den Automobilsektor anschauen, dann ist ein Übergang zur E-Mobilität ganz dringend angesagt. Wenn wir 2030 eben diese Ziele erreichen wollen, dann sprechen wir über 6 Jahre. Das heißt, Ideen von Technologieoffenheit, wo wir noch gar nicht wissen, was diese Technologie sein soll, sind zweifelhaft, um diese Zeitschiene einhalten zu können. Das heißt, es ist ziemlich klar, dass wir einen Übergang zur E-Mobilität hinbekommen müssen. Dafür braucht es Ladeinfrastruktur und die wird in der Regel nicht von einzelnen Unternehmen aufgebaut, sondern die muss als Netz bereitgestellt werden. Und wenn es eine gute Ladeinfrastruktur gibt, dann können Unternehmen leichter E-Autos verkaufen und Konsumenten leichter auf E-Autos umsteigen. Und dann braucht man entsprechend weniger CO2-Preisanreiz, um diesen Übergang zu schaffen.
Das heißt,
es braucht ganz dringend öffentliche Investitionen. Und derzeit ist ja die Art und Weise, wie wir die Inflation bekämpfen, so, dass wir Zinsen steigern und dass, wie wir bei den Haushaltsverhandlungen gerade ja sehr deutlich sehen können, eine strikte Sparpolitik gilt. Und wir argumentieren in dem Papier, dass diese Art von Politik kontraproduktiv ist, weil sie eben nicht der zukünftigen Resilienz dient, einerseits uns nicht in eine Lage versetzt, die Investitionen zu tätigen, um uns auf zukünftige Schocks vorzubereiten und andererseits auch nicht diese komplementären Investitionsmaßnahmen ermöglicht, die es braucht im Verkehrssektor, aber auch zum Beispiel im Gebäudesektor, um weniger CO2-Preissteigerungen zu brauchen, um das gleiche Ziel zu erreichen und am allerwichtigsten natürlich auch, um einfach den Klimawandel so schnell wie möglich zu bekämpfen.
Nimmt man nicht dann damit die Unternehmen auch so ein bisschen aus der Verantwortung, wenn man sagt, der Staat muss sozusagen die perfekten Bedingungen schaffen, damit die dann auch mitmachen? Eigentlich soll es ja diese Anreize geben, damit die Unternehmen das auch von alleine machen.
Naja, also ich glaube, perfekt ist hier ein Wort, das wahrscheinlich im Allgemeinen zu hoch gegriffen ist. Also die Vorhersagen der Klimawissenschaftler deuten immer wieder darauf hin, dass es bereits sehr schwierig ist, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wir sind in einer Situation extremer Unsicherheit und wir sind eben auch einfach in einer Situation, in der es einen ganz schnellen Aufbau von Infrastruktur braucht. Und wir wissen historisch, dass der Aufbau von Infrastruktur in der Regel über staatliche Programme mit umgesetzt wird. Das heißt, wenn wir sagen, wir setzen jetzt allein auf die Initiative von Unternehmen, stellen wir die eigentlich vor eine Herausforderung, für die sie nicht wirklich gemacht sind. Das heißt nicht, dass deswegen Unternehmen keine Rolle mehr spielen sollen. Natürlich werden weiterhin private Autobauer Autos bauen und so weiter, aber dass sozusagen jetzt die verschiedenen Autobauer alleine die Ladeinfrastruktur aufbauen, im Anbetracht der Zeitschiene, mit der wir es zu tun haben, ist denke ich, keine gute Idee, um mit der gegenwärtigen Herausforderung umzugehen.